Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten hat nicht mit Stress, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsdeko anbringen und Geschenke kaufen zu tun, sondern Weihnachten hat mit einer tiefen Freude zu tun. Und Bettina hat schon gesagt, es geht so ein bisschen über das Thema wahre Freude. Und zum Thema Freude habe ich euch ein Video mitgebracht, was Gott sei Dank geht. Dankeschön an die Technik. Und wir schauen uns das einminütige Clip mal an. Soweit erstmal. Also ihr habt ein paar Bilder gesehen, ihr habt das gehört, was da ein bisschen im Hintergrund war. 1995 hat der indische Arzt Madan Kadaria eine ganz neue Yoga-Form herausgebracht. Das Yoga des Lachens. In Bombay eröffnete dann der erste Lachverein. Und jetzt gibt es sie überall auf der ganzen Welt. Sogar in Deutschland gibt es bis zu 70 Lachvereine. Da treffen sich die Leute und haben einen Heidenspaß. Wenn man sich allein mal die Angaben von einem Lachforscher gibt, Michael Tietze, er sagt, dass 1950 die Menschen anscheinend 18 Minuten täglich gelacht haben. Heute sind es leider nur 6, also rapider Rückgang. Und laut Tietze macht ein intensives, langes und wiederholtes Lachen auch gesund. Sogar sagen immer mehr Ärzte und Psychologen, dass Lachen bei Grippe und Erkältung und sogar bei vielen Krankheiten, wie zum Beispiel bei Problemen mit dem Herz, helfen soll. Interessant. Lachen und Freude sind keine Gegensätze. Aber was ist, wenn Freude wirklich keinen Auslöser hat? Was ist, wenn man Lachen nur als eine therapeutische Behandlung nimmt, um sich scheinbar danach glücklich zu fühlen? Ich habe euch einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, genauer aus dem Buch Nehemia. Ich möchte euch gerne einige Hintergrundinfos geben, damit ihr gut einsteigen könnt. Also vorab, also ist okay, dass ich euch duze. Ich hoffe, das ist okay, ja. Also meine Geschwister am Herrn. Also Nehemia war ein Mundschenk des Königs Artaxerxes. Sein Job war es unter anderem, den Wein des Königs zu probieren. Er testete den Wein, ob er giftig war. Und er hatte also direkten Zugang zum König. Auf die Anfrage von Nehemia, seinem Volk zu helfen, ging er zum König. Und so war quasi eine Aussendung vom König Artaxerxes nach Jerusalem. Und so sandte er ihn aus. Er hatte sein Land nie zuvor gesehen und trotzdem eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zu seinen Leuten gehabt. Was wichtig ist, Nehemia war kein Prophet und er war auch kein Mitglied eines religiösen Standes. Er war eine wichtige Person, ein politischer Leiter, ein Mann mit hoher Stellung. Und Nehemia setzte sein ganzes Leben ein, um den Willen Gottes zu tun. Er war von seinem Traum, von seiner Vision, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen, getrieben. Und von dieser Vision getrieben, ging er zurück nach Jerusalem, um das jüdische Volk um Hilfe zu beten. Und dann begann der Wiederaufbau. Und in seinem Buch vom Kapitel 3 bis Kapitel 6 wird der Wiederaufbau beschrieben. Jedoch, also es gab immer wieder Probleme von außen und auch innerliche Probleme, die nicht einfach zu überwinden waren. Jedoch hat sich der Gott Jahwe als Schutz und enorme Hilfe in diesen ganzen Problematiken erwiesen. Und nach der Fertigstellung der Mauer wollte Nehemia dann die Stadt mit Menschen, die rein jüdischer Abstammung waren, bevölkern. Und so lesen wir die Volksmenge, also der hat so eine Volkszählung angeordnet, in Kapitel 7. Und in Nehemia 8, da sind wir jetzt, da geht es darum, dass der Priester Esra den Mosebund bekannt gemacht hat. Und hier befinden wir uns ca. 432 vor Christus, um mal ein paar Eckdaten zu nennen. Lass uns zu dem ersten Punkt gehen, also wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, Nehemia 8, 1 bis 8. Das Wort Gottes in Aktion. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für den Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen 6 verschiedene jüdische Namen, Männer, und auf seiner Linken auch 7 verschiedene. Und Vers 5 geht's weiter. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten, wieder einige jüdische Namen, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Soweit erstmal der Text 1 bis 8. Und eine Hauptperson hier in diesem ersten Punkt ist der Priester Esra. Sein Hauptanliegen für die Rückkehr aus dem Exil war es, dem Volk Gottes das Gesetz zu lehren. Esra war der religiöse Leiter, er war der Schriftgelehrte. Er hatte Ahnung vom Gesetz des Moses und wusste genau, wovon er redet. Esra unterbrach die Lehrtätigkeit während der 2-monatigen Bauphase der Mauer. Das Volk hatte geschuftet, aber geistlich sich nicht weiterentwickelt. Und so gab es eine Bitte von dem Volk, eine Auslegung des Gesetzes zu tun. Und darauf ließ sich natürlich Esra ein. Das Volk hatte ein tiefes Verlangen, den traditionellen Festmonat des jüdischen Kalenders mit einem Dankfest zu beginnen. Denn bald war das Laubhüttenfest. Gott hat den Israeliten durch seine große Gnade bei ihrem Bau der Mauer durchgeholfen. Trotz den Versuchen des Feindes, das Werk zu verhindern, war es der Herr, der durchgetragen hat. Und wir lesen hier im Text, dass Esra von morgens bis mittags der großen Volksmenge vorgelesen hat. Man geht davon aus, dass es ungefähr 6 Stunden waren. Ich weiß nicht, ob ihr 6 Stunden eine Predigt hören wollt. Das ist doch ein bisschen anstrengend, gell? Und man geht davon aus, dass 50.000 Männer da waren. Ohne Frauen, also mit Frauen und Kindern noch nicht eingerechnet. Also es war eine riesige Volksmenge. Und Esra stand also mit seinen 13 Freunden auf dieser Plattform. Und das war keine hölzerne Kanzel, sondern das war eine eigenerrichtete Plattform. Und von da aus wurde quasi der Vortrag gemacht. Und Esra begann dann in Vers 5 bis 6 mit einer Liturgie, die viele Ähnlichkeiten mit dem Gottesdienst in einer Synagoge hatte. Er öffnete die Schriftrolle und alle standen auf. Dann beginnt Esras großer Anbetungsteil. Esra lobte den Herrn, den Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es muss eine spektakuläre Erfahrung gewesen sein für Esra und seine 13 Freunde von der Plattform. 50.000, also ich denke mal so ungefähr 100.000 Menschen, knien sich nieder, um Gott die Erde zu geben. Und das war hier keine neue Anbetungskultur, sondern das war hier gang und gäbe im Alten Testament. Denn hier war ein Hunger nach Gott vorhanden. Sie brauchten Gott und waren abhängig von ihm. So drückt auch zum Beispiel der Psalmist, also David, in Psalm 28, Vers 2 folgendes aus. Höre mich, wenn ich rufe und zu dir zu Hilfe schreie, wenn ich meine Hände zum Gebet erhebe. Es war gang und gäbe, das, was dort gelaufen ist, diese Anbetung zu haben. Und nach diesem Anbetungsteil, also als er vorbei war, standen alle wieder auf, weil doch die ganze Zeit auf Knien doch ein bisschen wehtut. Und dann gingen die Leviten rum und hörten auf das Gesetz, was vorgelesen wurde. In Vers 7 bis 8 ging erst das Gefolge herum in die verschiedenen Gruppen, die sich aufgeteilt haben. Und dort gab es eine Auslegung. Und damals gab es kein einheitliches Plattdeutsch oder sonst was, sondern es gab lediglich Aramäisch. denn das war die Sprache des Volkes. Gehen wir zum nächsten kürzeren Abschnitt, Vers 9. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und der Schriftgelehrte Esther und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Also hier fand nach der Auslegung Esdras keine tobende Begeisterung, sondern es wurde getrauert, es wurde geweint. Und Freude war hier kein bisschen im Spiel. Denn sie haben verstanden, dass sie ungehorsam waren. Zum Lachen war ihnen überhaupt nicht zumute. Denn das Wort Gottes ging vom Kopf ins Herz. Und sie haben dem Wort Gottes eine Chance gegeben, in ihr Leben reden zu dürfen. Und ich will euch gerne persönlich fragen, wie ist es bei euch, wenn ihr die Bibel liest? Verschließt ihr euch dessen? Gibt ihr einzelnen Versen die Chance, in euer Leben hineinzusprechen? Seid ihr offen, dass das Kapitel oder verschiedene Geschichten auch heute noch relevant sind? Und vielleicht kennen das manche von euch. Also ich kenne das als Bibelschüler. Man sitzt in christlichen Veranstaltungen oder sogar im Gottesdienst, dass man vom Wort Gottes hört und sofort legt sich bei mir so ein Schalter um. Zum Beispiel geht dann sowas: Och Mann, das kenne ich doch schon. Die Arche Noah, Abraham kenne ich schon. Und der verlorene Sohn, ich kenne sogar das Happy End. Ich weiß jede Einzelheit davon. Was soll mir das doch sagen? Und vielleicht kennen das manche von euch. Wenn nicht, ist das auch okay, dann bin ich der Einzige. Und ich glaube, dass wenn wir mit so einer Haltung gegen den Wort Gottes gehen, dass wir regelrecht eine Mauer zwischen Gott und uns aufbauen. Weil wir geben dem Wort Gottes, wir geben einzelnen Versen auch nicht mehr die Chance, zu uns zu reden. Und so verschließen wir uns und bauen eine Mauer auf. Und ich glaube, dass das Volk, was hier in dem Text die Rede ist, also vom Volk Israel, ausnahmsweise mal Gottes Wort angenommen hat. Das ist ja vom Volk Israel auch nicht immer so der Fall gewesen. Man geht hiervon aus, dass Esra aus einem schönen, herzerwärmenden Text aus 3. Mose 26, 14 vorgelesen hat, unter anderem. Ich lese ihn mal vor. Wenn ihr jedoch nicht auf mich hört und meine Gebote nicht befolgt, sondern den Bund mit mir brecht, indem ihr meine Gesetze missachtet und meine Vorschriften geringschätzt und daher nicht alle meine Gebote befolgt, werde ich euch folgendermaßen bestrafen. Und dann gibt es eine riesen Auflistung von Leid, Krankheit, keine Ernte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Text ordentlich gesessen hat. Und dass die angefangen haben zu erkennen, dass sie die Grenzen überwunden haben. In Vers 9 lesen wir dann von heilig. Und dieses Fest soll heilig sein, weil Gott Jahwe ist, weil der Gott Jahwe heilig ist. Und es ist ein Festtag. Und Festtage waren generell immer auch Freudentage. Und Esra, wie schon gesagt, verwies auf das Laubhüttenfest, was die nächsten Tage da anstand. Vers 10. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf dem Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Ich habe den Vers so ein bisschen als Freudenfest oder auch vollkommene Freude genannt. Und Nehemia gibt hier nochmal eine ordentliche Aufforderung. Hier gibt es so drei Schlagwörter, ich weiß nicht, ob sie hier aufgefallen sind. Das ist einmal geht, feiert und teilt. Andere Übersetzungen sagen auch sendet. Und das sind Schlagwörter, die Nehemia benutzt und die zur Freude dazu beitragen. Zum Beispiel steht da: fette Speisen und süße Getränke geben. Und das war in der damaligen jüdischen Kultur eher sehr begehrenswert, also diese fetten Speisen und diese süßen Getränken. Und das waren unverzichtbare Bestandteile des Freudenfestes. Der Prophet Jesaja drückt im 25. Kapitel, Vers 6, folgendermaßen aus: In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker errichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, Marktspeisen und erlesene Weine. Und hier beschreibt Jesaja nicht die Situation gerade in Jerusalem, sondern das ist eine endzeitliche Fete, die auf uns zukommt. Also für alle Weingenießer, für alle, die gern mal essen. Essen und Trinken hat Ewigkeitsbestand. Da kann gefeiert werden. Aber gehen wir nochmal zurück in diesen Abschnitt, was ich eben vorgelesen habe. Nehemia, wie gesagt, gibt eine Aufforderung. Eine Aufforderung, den Armen zu geben. Denn die Armen konnten eben nicht immer an diesem Fest teilnehmen, weil sie eben nichts hatten. Und wenn die reicheren Juden diesen Auftrag wahrgenommen haben, war das quasi so, dass sie geschenkt haben und so die anderen mit eingeladen haben. Und ich glaube, dass dort eine geistliche Wahrheit dahinter ist. Denn ich glaube, dass wenn wir geben, dass es uns persönlich stärkt. Und vielleicht kennen das manche von euch, wenn ihr auf dem Herzen habt, eine Person zu unterstützen, die eben nicht im Wohlstand lebt. Die eventuell finanzielle Not hat und so gerne was aus ihrem Leben erreichen möchte. Und ihr dürft Anteil an deren Leben haben. Ich habe im Interview mit Bettina habe ich gesagt, dass ich auf den Philippinen war. Also insgesamt war ich jetzt die letzten Jahre 14 Monate dort. Also jetzt dieses Jahr nochmal als Praktikum von meinem vom theologischen Seminar. Und ich habe da 2011 einen guten Freund kennengelernt, der Liran. Der ist 27 Jahre alt, ziemlich verrückt. Und mit ihm habe ich viel Spaß gehabt, aber vor allem auch geistliche Gespräche, richtig tief. Wir haben gemeinsam in der Bibel gelesen, wir haben gebetet, wir haben uns ausgetauscht, was so die Kämpfe des Mannes sind. Und er ist wirklich ein engagierter Christ, dem es auf dem Herzen liegt, Jugendlichen zu prägen. Und deswegen ging er auf die Bibelschule. Und er hat neben seinem Studium richtig viel für Jesus getan. Er hat Hausbesuche gemacht mit dem Pastor, um Leuten von Jesus zu erzählen. Er hat Jugendgruppen geleitet, Kindergruppen geleitet. Er war sehr, sehr engagiert. Doch eines wollte er immer sehr, sehr gerne. Er wollte ein Vollzeitstudium an der Bibelschule machen. Aber er konnte es nicht. Er hatte keine Finanzen gehabt. Und ich habe mich dann entschieden, ab 2011 ihn so monatlich in deutschen Verhältnissen einen kleinen Beitrag damit zu unterstützen. Und die Missionarin vor Ort, die einen besseren Überblick hat, als man hier von Deutschland hat, die hat das dann so ein bisschen gesammelt und hat dann immer so stückweise was rausgegeben. Und ich dachte eigentlich, dass der schon längst studiert, aber jetzt dieses Jahr habe ich erfahren, dass er ein Vollzeitstudium gemacht hat, ein Vollzeitstudium, und dass er das aufgrund dessen, was ich gegeben habe, machen durfte. Er war total dankbar. Und das hat mich ermutigt, das hat mich gestärkt. Ich dachte so, boah, cool, das wusste ich gar nicht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Top-Christ bin oder sonst was, gell? Sondern das ist ein Beispiel, weil ich glaube, das Geben total segnet. Und ich glaube, das ist auch viele von euch so sehen. Und man sagt ja so schön, also ich sage immer, Geben ist wie so ein Bumerang. Bumerang an sich hat ja so einen negativen Effekt, der könnte ja gegen den Kopf knallen. Aber wenn ich zum Beispiel den auswerfe, also damit ist gemeint, wenn ich anderen gebe, wenn ich andere dadurch ermutigen möchte, kommt das zurück und es segnet mich selbst. Und ich glaube, dass dieses Geheimnis mit der geistlichen Ermutigung auch bei Nehemia vorzufinden ist. Und ich glaube, deswegen hat er diese Aufforderung auch gemacht. Lass uns einen Blick in den recht bekannten Vers aus Nehemia wagen, den viele von euch gewiss kennen. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gibt es ja auch noch ein schönes Lied dazu, gell? Kennen vielleicht viele. Eine vollkommene Freude habe ich bezeichnet und die wird hier beschrieben. Aber wie? Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Wenn wir uns das Anfangsvideo oder die Stimme im Hintergrund nochmal anschauen, geht es nicht darum, gemeinsam irgendwie Lachkurse zu machen und irgendwie anzumähen, sondern hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass die genannte Freude eine Kraft, eine Stärke ist, den Alltag zu überwinden. Wortwörtlich im Hebräischen heißt das Wort Zuflucht, hat eine weite Beschreibung. Es ist eine Zufluchtsstätte, ein Bollwerk, eine Festung, aber auch es ist stark und es ist gewaltsam. Also Zuflucht bezeichnet also die Stärke und die Macht des Gottes Jahwes. Eine mächtige Zuflucht in unserem Gott. Freude ist also eine Stärke, ein Bollwerk, dass die Freude an Gott bei allen inneren Anfechtungen und äußeren Bedrängnissen, die wir im Alltag erleben, eine sichere Hilfe ist. Und ich glaube, das gilt uns. Denn Gott ist es, der uns stärkt. Gott ist es, der uns durch den Alltag trägt. Bei ihm haben wir Zuflucht. Er ist die Stärke. Und das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der uns Schutz bietet, der uns im Alltag stärken möchte. Freude braucht daher immer einen Ursprung. Freude ist eben nicht dieses geheuchelte Anlachen, sondern Freude braucht immer einen Ursprung. Und der ist in Gott. Er ist ein Auslöser für auch Freude. Aber was bereitet dir Freude, wenn du an Gott nachsinnst? Wo hat er dir schon überall geholfen? Oder dich gestärkt? Wo hat er dich durchgetragen? Vielleicht auch gerade. Wie hat er sich in deiner Vergangenheit erwiesen? Wie erweist sich Gott gerade zu dir in deiner Situation? Wenn ich meine Freude behalten möchte, soll ich also immer wieder mich an Gott erinnern. An das, wer er ist und was er für mich getan hat. Und somit ist Freude immer wieder ein sich neu daran erinnern, wer Gott eigentlich ist. Und wenn ich meine Zuflucht in Zeiten der Not in Gott habe, kann ich mich immer wieder daran zurückerinnern, was er für mich getan hat. Auch der Psalmist 103 sagt ganz, ganz oft, gedenke des Herrn oder was er für dich getan hat. Es ist immer wieder das, was ihr mit Gott erlebt habt, da wo er euch durch Zeiten durchgetragen hat, die schwer waren. Wie hat er sich da erwiesen? Das ist eine spannende Frage, glaube ich. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Weihnachten schauen, das ist ja bald dritter Advent, ist ja bald ganz, ganz zeitnah. Das Kind, was in der tschechischen Futterkrippe geboren wurde, ist unser Herr Jesus Christus. Und der verheißene Retter und Erlöser ist es. Der Gott, der uns tiefe Freude schenkt. Das erzählt sogar die Weihnachtsgeschichte. Ein Engel begegnet den Hirten auf dem Feld. Und was sagt er da? In Lukas 2, Vers 10, da können wir das nachlesen. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn erleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Also die Geburt Jesu ist also eine Freudennachricht. Und ich glaube, wir haben allen Grund, unsere Freude in Jesus zu haben. Er ist die wahre Freude und er schenkt uns Freude. Freude, die ganz, ganz tief ausgelöst wird von Gott persönlich. Ich persönlich glaube, dass uns viele Alltagssituationen regelrecht die Freude rauben können. Also bei mir persönlich, ich kenne euch leider noch nicht so lange, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich keine persönliche Begegnung habe mit Jesus. Wenn ich zum Beispiel keine Bibelleser habe, keine Gebetszeiten, keine Anbetungszeiten, dann merke ich regelrecht, wie das so ein Freudenentzug ist. Und wenn ich zum Beispiel meinen Terminkalender sehe, der mich quasi stündlich oder ja, fast stündlich auffordert, Termine nachzugehen und zu machen, und wenn mich mein Studium im vierten Jahr, was nicht gerade einfach ist, überfordert und ich meine Priorität nicht in Gott habe, dann merke ich, dass mir die ganze Freude am Herrn geraubt wird. Und ich glaube, dass bei mir das eine große Kraftquelle ist, wenn ich aus der Begegnung heraus lebe. Bei ihm zu sein und mit ihm Zeit zu verbringen, stärkt mich persönlich. Angezapft zu sein und mir Zeit zu nehmen, bewusst in dieser Gegenwart zu sein, bewusst mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wenn ich an der Zeit mit Jesus kürze, dann ziehe ich den Kurzen. Und vielleicht kennen das manche von euch, dass wenn man Zeit hat mit Gott, bewusst Zeit im Gebet, bewusst Zeit in der Bibel lese, dass es einen stärkt und dass das einen ermutigt für den Alltag. Und vielleicht ist es bei euch ähnlich, aber ich glaube, dass es auch anders sein kann. Zum Beispiel, dass hohe Anforderungen im Beruf sein kann. Es kann zum Beispiel sein, dass Probleme auch in der Gemeinde, in der Familie sein kann, die einem regelmäßig die Freude entziehen. Und ich glaube, es sind ziemlich viele Dinge, die uns die Freude rauben können. Müdigkeit auch noch dabei. Man ist schlapp. Das ist ja auch alles okay. Ja? Das ist ja nicht so. Und deswegen glaube ich, dass jeder persönlich so einen Freudenentzug hat, Aber ich glaube auch, dass wir einen Gott haben, bei dem wir Freude haben können. Bei dem er, der versprochen hat, dass in seiner Gegenwart Freude ist. Und somit möchte ich euch heute ein Stück weit herausfordern, wieder neu an Gott zu denken, was er getan hat für euch. Neu daran zu denken, wer er ist und wie er sich in eurer Vergangenheit erwiesen hat. Neu daran zu denken, was für ein Freudeschenker eigentlich in dieser Krippe lag. Und auch wenn die Weihnachtszeit so stressig ist und man so viele Dinge erleben muss, machen muss, letztendlich ist es doch dieser Freudenschenker, dieser Retter und Erlöser, der in der Krippe geboren wurde. Und der möchte jedem von uns persönlich begegnen, jeden einzelnen von uns tiefe innere Freude schenken. Freude, die einen Auslöser hat, die eine Ursache hat. Und da möchte ich euch heute Morgen was mitgeben, ein Stück weit von Nehemia. Man kann viel hinausnehmen. An mir wurde dieser Vers, die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, nochmal ganz neu bewusst, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich im Alltag bin und mich Situationen hinunterziehen, dass eigentlich Gott derjenige ist, der mich stärkt und mir Kraft gibt und Freude schenkt, wenn ich Bedrängnis habe, von außen oder innerlich. Genau, und wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist. Dieser Jesus, der in der Krippe lag, hat auch gesagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Er ist es, der mit uns geht, egal was wir erleben und egal was wir durchleben. Und er gibt uns wahre innere Freude und alles andere an, als vorgeheucheltes Lachen wie in dem Video zuvor. Ich will gerne noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns auch durch das Alte Testament an der Weihnachtszeit ermutigen kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu erretten, um uns zu erlösen, um den Weg zum Vater frei zu machen. Und ich danke dir, dass du ein Freudeschenker bist. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen hier, du siehst unser Leben, was wir hier machen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen persönlich begegnest. Wenn sie sich Zeit nehmen, aber auch wenn der Beruf schwer wird, wenn man viel um die Ohren hat. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich suchen lässt. Aber vor allem, dass du ein Gott bist, der auch Begegnung möchte und der uns sucht. Und so bete ich, Herr, dass du uns in dieser ganzen Weihnachtszeit Ruhe schenkst und immer wieder ein auf dich neu ausrichten schenkst. Danke, Jesus, dass du der Freudenschenker bist und danke, dass wir tiefe Freude haben dürfen. Amen.